Lesung.
Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute der Autor Dirk Osigus. Hallo Dirk, stell dich doch einfach mal vor.
Hallo Emilia, das mache ich gerne. Schön, dass ich hier sein kann. Ich komme aus Wuppertal. Das ist bei den Büchern, die ich schreibe, nicht verwunderlich. Und ich denke seit knapp 30 Jahren darüber nach, wie ich Leute ermorden kann, wie ich Leute töten kann, ohne dabei erwischt zu werden. Das ist mir ganz gut gelungen bisher. Und ich denke, ich habe da die eine oder andere gute Methode entwickelt, die ich allerdings noch nicht angewendet habe. Während diesen 30 Jahren habe ich dann auch irgendwann geheiratet, habe zwei Kinder bekommen. Klassischer Spruch, die habe ich natürlich nicht bekommen, sondern meine Frau. Aber die sind auch beide so mittlerweile über 20. Ich bin kein Vollzeitautor. Das heißt, ich arbeite Vollzeit nebenbei. Und ich glaube auch, ohne das wird mir was fehlen. Also ich bin Konstrukteur vom Beruf und die Kreativität, die ich den ganzen Tag habe, um neue Sachen zu entwickeln, die helfen mir auch, oder das hilft mir auch beim Schreiben. Ich bin absolut auch kein Homeoffice-Typ. Also ich muss raus, ich muss an die Maschinen dran, die ich baue, muss da dran mit Händen arbeiten, muss das analysieren. Und ja, ich denke, das hilft mir auch beim Schreiben. Ich bin da kreativ genug. Also das macht schon Spaß. Und ich glaube auch nicht, dass ich die ganze Zeit zu Hause sitzen könnte. Also Vollzeitautor ist etwas, was nicht auf meiner unbedingten Fahne steht. Dann haben wir noch neuerdings einen Hund bekommen. Der ist richtig süß, ein kleiner Welpe. Und den werde ich jetzt in meinen nächsten Krimi einbauen. Da habe ich schon eine Idee. Der Kommissar muss also herhalten, um den Hund groß zu ziehen. Das heißt, ich werde dann 1:1 beschreiben, was ich da mache. Meine Bücher handeln von Kaffee, viel von Kaffee. Ich habe ein Faible dafür. Dabei trinke ich erst seit 3 Jahren Kaffee. Ist also eigentlich total komisch. Aber ich habe so die Eigenart, wenn ich Dinge mache, dann mache ich sie auch richtig. Und ich gehöre zu den Leuten, die jetzt Kaffee von der Hand malen. Ich wiege dieses Pulver ab. Ich erhitze das Wasser in einer bestimmten Menge, in einer gewissen Temperatur. Da schmeckt der Espresso mir auch dann gut. Aber das habe ich vielleicht ein kleines bisschen zu viel in die Bücher einfließen lassen. Mal gucken. Also der eine oder andere hat schon mal gesagt, ein bisschen viel Kaffee. Aber irgendeinen Spleen braucht ja jeder. Und ne, da habe ich eben den Kaffee genommen. Und eins habe ich noch ganz vergessen. Wenn ich nicht richtig verrechnet habe, werde ich dieses Jahr 56.
Du hast ein spannendes Leben. Und wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, deine Familie ist ein Teil von deinem Buch, genau wie dein Hund. Im nächsten Buch.
Der wird es,
genau. Bin ich mega gespannt, was mit dem armen Hund passiert, sage ich vorsichtig. Aber vielleicht passiert da auch dem Hund nichts. Vielleicht ist es ja so ein... Nee, ich sage jetzt lieber nichts.
Dem Hund passiert nichts. Ich lese keine Bücher und schreibe auch keine Bücher, wo Hunde oder Tiere diskriminiert oder massakriert werden. Ja. Der Hund wird dem Kommissar, der wird auch den als Welpen bekommen und dann muss er eben lernen, dann umzugehen. Also ein neues Fable.
Ah, okay. Und natürlich ganz viel Kaffee. Ich hoffe nur guten Kaffee.
Natürlich.
Sehr, sehr spannend, dein Leben. Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht?
Ich habe mein erstes Buch mitgebracht. Ist ein Krimi, ein Wuppertal-Krimi. Der heißt Selbstvergeltung. Und der ist im März als E-Book und als Taschenbuch erschienen. Ich stelle das Buch immer so vor. Ein Jäger fährt abends durch Wuppertal und mit der Geschwindigkeit, da guckt man nach links und nach rechts und auf einmal sieht er, wie jemand erschossen wird. Okay, denkt er sich, ist schon wieder ein paar Meter weitergefahren. Was war das jetzt? Habe ich tatsächlich einen Mord gesehen oder nicht? Er ist sich nicht sicher, was er gesehen hat, fährt weiter und als er dann auf der Jagd ist oben, im Jagdrevier, sitzt er auf dem Hochsitz, schaut durch ein Fernglas und denkt, ach du Scheiße, da kommen die beiden Typen, die eben den Kerl umgelegt haben, genau auf mich zu. Haben Waffen dabei und sehen beileibe nicht so aus, als wenn sie mit mir Kaffee trinken wollten. Was habe ich jetzt für Optionen? Abhauen? Gut, das wäre natürlich die erste Option. Aber mein Auto steht genau da, wo Deni Auto parkt. Die wissen also mein Kennzeichen. Wahrscheinlich können sie rausfinden, wo ich wohne. Nicht die erste Option. Ich bin ja Jäger und habe noch Waffen dabei, also habe ich auch noch eine andere Option. Und diese Option, die verändert das Leben meines Jägers. Und ich habe vor einiger Zeit eine Rezension von einer Leserin bekommen, die das schreibt, das könnte ich so gar nicht. Deswegen würde ich die gern kurz vorlesen. Jetzt sind nur 2 Zeilen. Was mir sehr gut gefallen hat, dass hier eine große Grauzone beschrieben wird, was einen Täter zum Täter macht und dass nicht jedes Opfer unschuldig sein muss. Das beschreibt eigentlich die Idee hinter meinem Roman sehr, sehr gut. Der Klappentext, der beschäftigt sich dann eher mit der Polizei. Und der lautet: Wer sieht, was er nicht sehen soll, bekommt Probleme, die er nicht wollte. Ein Tatort ohne Leiche. Dieser Herausforderung muss sich der Wuppertaler Kommissar Gerste mit seinem Team stellen, als er zu einem Mord gerufen wird, bei dem es weder Spuren noch Zeugen gibt. Nur ein anonymer Hinweis deutet auf ein Verbrechen hin. Ein paar Tage später wird Gerstes Schlaf jäh unterbrochen. Zwei weitere Leichen wurden in einem Wald gefunden, brutal ermordet, die Herzen fehlen. Bei der Suche nach dem Mörder stoßen die Ermittler auf Hinweise, die den Fall immer komplizierter machen und ohne Fingerspitzengefühl unlösbar erscheinen lassen. Ein Wuppertal-Krimi, bei dem eine erzwungene Entscheidung zu einem Verbrechen wird. Das ist mein Klappentext. Und da muss ich jetzt dazu sagen, Klappentext zu schreiben ist nicht einfach. Und ich bin da auch dran gescheitert. Ich habe gefühlt 15 Versionen. Und dann habe ich eine befreundete Autorin gefragt, ob sie mir nicht einfach mal einen schreiben kann. Und ihr erster Versuch war der. Das war schon bombastisch gut. Also, der bin ich sehr dankbar. Und der Klappentext gefällt mir auch wirklich gut.
Ja, der ist auch richtig gut, ne? Also, mir gefällt er auch. Alles richtig gemacht. Du hast sie bestimmt gleich für dein nächstes Buch auch gebucht, oder? Für den Klappentext?
Nein, den habe ich in dem Fall dann mal selber gemacht. Aber auch den finde ich eigentlich recht gelungen. Aber sie hat ihn auch gelesen und auch für gut befunden.
Sehr schön. Magst du gleich mal anfangen zu lesen?
Das kann ich gerne machen. In dem Klappentext ging es ja gerade um einen anonymen Hinweis, den die Polizei bekommt. Und diese Szene, die auch gleichzeitig Kapitel 1 ist, werde ich jetzt einmal vortragen. Wir befinden uns in Wuppertal. Es ist Samstag, der 10. August. Es ist 9 Uhr. Polizeinotruf Wuppertal, guten Tag. Zurzeit sind alle Leitungen belegt. Bitte legen Sie nicht auf. Die Stimme, professionell, unaufgeregt, vertrauenserweckend. Das kam erwartet. Trudelmusik? Er war überrascht. Eine Warteschleife beim Notruf? Das hatte er nicht bedacht. Mit solchen Anrufen hatte er nur wenig Erfahrung. Aber wer hatte die schon? Wer rief denn jeden Tag bei der Polizei an? Seine von schwarzem Gummi umhüllten Handflächen wurden feucht. Ein dünner Schweißfilm lief über seine Stirn und aufkommender Phantomschmerz ließ sein linkes Knie brennen. Auflegen? Weggehen? Nein, keine Option. Er würde diesen Anruf tätigen, weil er es tun wollte. Gut, eigentlich war es unnötig. Konnte sich im Extremfall sogar zu seinen Ungunsten entwickeln. Aber sein Pflichtgefühl ermahnte ihn dazu. Es war ihm wichtig. Er ließ den Blick über den Neumarkt schweifen. Die Marktbuden waren schon seit 2 Stunden geöffnet. Viele Menschen waren bis jetzt aber nicht zu sehen. Der Kaufhof öffnete erst in 30 Minuten. Dann würde sich der zentrale Platz in der City von Elberfeld im Nu mit Leben füllen. Es regnete nicht, was für Wuppertal eher ungewöhnlich war. Lediglich feine Tröpfchen hingen in der Luft. Zu wenig, um in Regen zu enden, gleichwohl genug für lockere Nebelfetzen. Ein typischer Samstagmorgen in der Großstadt an der Wupper. Es klickte in der Leitung und die Realität beendete seine Gedankengänge. Guten Morgen, Polizei Wuppertal. Mit wem spreche ich? Eine neue Stimme erklang, wieder weiblich, signalisierte Interesse und klang freundlich. Damit hatte er gerechnet und nicht mit einer Bandansage. Ja, hallo, meinen Namen möchte ich nicht nennen, aber ich habe eine Hinrichtung gesehen, gestern Abend. Und wo haben Sie die Tat beobachtet? Von wo aus rufen Sie an? Ich blickte auf seinen Zettel. Aus Wuppertal. Nein, in Wuppertal. An der Garte, sagte er eine Spur zu schnell, schluckte, hob die Kappe an und wischte sich über die Stirn. Spielt die Polizei auf Zeit? Begann sie bereits, seine Position zu ermitteln? Hoffentlich nicht. Das war dann doch zu weit hergeholt. Warum nehmen Sie an, einen Mord gesehen zu haben? Die Stimme der Frau klang weiterhin angenehm und routiniert. Er drehte sich um, scannte die Flächen zwischen Kaufhof und Rathausbrunnen, versuchte festzustellen, ob jemand Interesse an seiner Person zeigte, sich ungewöhnlich verhielt. Das war nicht der Fall. Niemand sah zu ihm herüber. Nicht einer wandte sich schnell ab. Eine Sirene war auch nicht zu hören, noch schien alles gut. Ich habe gesehen, wie jemand erschossen wurde. Von 2 Männern. Genau genommen nur von einem. Aber sie waren zu zweit. Was war denn mit ihm los? Klare, präzise Sätze standen auf seinem Zettel. Warum las er sie nicht einfach ab? Er hatte nicht vorgehabt, so lange zu sprechen. Anrufen, berichten und weg. Die besonnene Art der Polizistin verwirrte ihn. Das Vorhaben lief zusehends aus dem Ruder. Sein Knie schmerzte stärker, die Hände wurden feuchter und Schweiß sammelte sich in der Nierengegend. Sein T-Shirt kippte längst am Rücken. Womöglich blieben ihm noch 3 Minuten. Mehr würde die Streife nicht benötigen. Beeilung war angesagt. Er wechselte den Hörer in die andere Hand. Gestern Abend, 23 Uhr, auf einem Grundstück an der Garte, neben Haus 35. 2 Mann haben auf jemanden geschossen. Ein Auto, weißer BMW, Kennzeichen. Wuppertal, Martha Kaufmann 200. Die Fakten hatte er sich notiert und rattete sie herunter. Können Sie, hörte er und hängte den Hörer an dem altmodischen Apparat ein. Jetzt galt es wegzukommen. Schnell verschwinden, aber mit Bedacht. Langsam bewegen, in der nicht vorhandenen Menge untergehen. Auffällig war schon, ein öffentliches Telefon zu benutzen. Wie ungewöhnlich für heute, wo doch alle Handys hatten. Eine unterdrückte Rufnummer des Mobiltelefons würde die Polizei ermitteln können. Sogar wenn dies nicht der Fall sein sollte, eine Wette würde er darauf nicht eingehen. Die Konsequenz war, Münzfernsprecher zu benutzen, die mittlerweile aber keine Münzen mehr annahmen. Heutzutage waren die letzten Überbleibsel der handylosen Zeit Kartentelefone. Er hatte weder Bargeld noch Karten dabei. Doch zum Glück war der Notruf, sei es die 110 oder die 112, kostenlos. Das kam ihm zugute. Ohne Hektik blickte er sich um. Niemand achtete auf ihn, wie er sich von der Telefonzelle entfernte und die schwarze Kappe tiefer ins Gesicht zog. Der Begriff Telefonzelle war gut. Heute waren es eher mäßig überdachte Wahlplätze, keine heimeligen Zellen mehr wie in früheren Jahren. Die am Neumarkt hatte verschiedene vandalistische Attacken verhältnismäßig gut überstanden. Reste eines Telefonbuchs hingen in der Klapphalterung und die Leitung zum Hörer war wenigstens nicht durchtrennt. Google hatte ihm geholfen, den öffentlichen Fernsprecher überhaupt zu finden. So selten waren sie mittlerweile. Hier am Neumarkt hatte einer die Mobilfunkwelle überlebt, obwohl er einen weniger belebten Platz vorgezogen hätte. Nachdem er den Wall überquert hatte, kehrte die innere Ruhe des Jägers zurück. Die schwarzen Einweghandschuhe rollte er von den Händen, steckte sie in die Hosentasche und bewegte sich so farblos wie möglich vom Marktplatz zur Neumarktstraße. Die Handschuhe würde er später wegwerfen. Wenn schon eine Streife zum Telefon unterwegs war, würden sie keine Hinweise auf ihn finden. Sein Auto hat er auf dem Parkplatz hinter dem Burger King an der Aue abgestellt. Die 2 Euro Parkgebühr machen ihm die Gewissheit wert gewesen, nicht wegen Falschparkens belangt zu werden. Gelassen schlug er den Kragen des dunkelblauen Parkers hoch und verschmolz mit dem Grau der Großstadt. Für alle unsichtbar, wie geplant. Das war Kapitel 1. Das Kapitel, was ich eben gelesen habe, das stellt ja den Notruf dar, den ein anonymer Mann gegeben hat. Und das Kapitel, was ich jetzt lese, beschreibt die Szene, die der Mann gesehen hat. Das ist jetzt Kapitel 4. Ein Rücksprit, eben war es Samstagmorgen. Jetzt ist Freitagabend, kurz vor 11. Und die Szene, wo der Mann ermordet wird, beginnt. Hey Hirte, raus aus der Karre und mach Sorgen! Ben Richter griff mit seiner Pranke nach dem schmächtigen Mann. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Daniel Hirte, ein kleinkrimineller Drogendealer, versuchte sich an den Kopfschützen festzuhalten. Es gelang ihm nicht. Der bullige Bodybuilder zog an seinem Hoodie, bis er von der Rückbank rutschte und drückte ihn gegen den weißen BMW. Das Auto stand auf einem spärlich beleuchteten Parkplatz an der Garte und war von der Straße schwer zu sehen. Den Abstellplatz benutzten die beiden Schläger Max Kazim und Ben Richter öfter, um ihren Forderungen gegenüber uneinsichtigen Mitbürgern Nachdruck zu verleihen. Der Hof lag zwischen 2 Geschäftshäusern, die nach Geschäftsschluss nicht mehr besucht wurden und war damit ideal geeignet für ihre intensiven Plauderstunden. Was hast du dir nur dabei gedacht, so einen auf dicke Hose zu machen? Irgendwann musste der Boss doch sauer werden, stellte Richter fest und legte seinen Arm freundschaftlich um Hirte. Hör mal, Daniel, wir sind doch alte Freunde. Vertrauensvoll tätschelte er dem gegenüber die Wange. Mit uns darfst du über alles reden. Dann zog er den Arm von der Schulter und zündete sich eine Zigarette an. Mit Inbrunst sog er den Tabakqualm in sich hinein und hielt Hirte die Packung hin. Willst du auch eine? Ich habe heute meinen großzügigen Tag.
Ich habe nichts getan, stammelte der Mann und schüttelte eingeschüchtert den Kopf. Das musst du Edgar sagen.
Na dann eben nicht. Richter legte seinen Glimmstängel auf das Autodach, drehte sich um und schlug brutal zu. Schnell, hart und unerwartet, direkt in den Magen. Hirte krümmte sich,
rie aber nicht, tönte verhalten und hielt sich die Hände in Erwartung weiterer Hiebe schützend vor den Körper. Der Faustschlag hatte ihn völlig überrascht. Stoßweise sog er die kalte Luft in die Lungen und hustete ein paar Mal. Dann richtete er sich mühsam wieder auf, sah den Schläger an und pumpte Kohlendioxid in den Nachthimmel. Stieß er hervor, schloss die Augen und versuchte, den Tränenfluss zurückzuhalten. Diesen Moment nutzte Richter, holte aus und schlug ein zweites Mal zu. Wieder mit großer Wucht in den Bauch. Diesmal stöhnte sein Opfer laut auf, hockte Speichel auf den Asphalt und sank auf die Knie. Erste Tränen rannen über sein Gesicht. Komm mal raus, Max, rief Ben seinem Kumpel zu, der entspannt auf dem Fahrersitz saß und mit dem Handy spielte. Komm mit an, das macht ohne dich gar keinen Spaß. Du schaffst aber auch nichts alleine, was? Kazim öffnete die Tür. Muss ich dir mal wieder zeigen, wie es geht? In aller Ruhe drückte er die Tür auf, schwang die Beine auf den Kies und reckte die Arme in den Nachthimmel. Dann umrundete er den BMW und kramte ein Zippo-Feuerzeug aus der Jackentasche hervor. Es klackte und die Flamme loderte auf. Die Zigarette in seinem Mund knisterte, als der Tabak Feuer fing. Feine Ringe stiegen empor, als er dem kauernden Mann kräftig von der Seite in die Rippen trat. Grausig lautes Knacken hatte einen langgezogenen Jammerlaut zur Folge und Hirte sackte in sich zusammen. Wenn ich bis drei gezählt habe, bist du wieder oben, klar? Sagte Kazim und genoss den Weg des Rauchs durch seine Lungen. Drei! Mühsam richtete sich Hirte auf und lehnte sich an den BMW. Mehrmals pumpte er Sauerstoff in sich hinein. Sein Brustkorb hob und senkte sich langsam. Das Atmen strengte ihn merkwürdig an. Zaghaft tastete er nach Verletzungen. Was wollt ihr denn von mir? Presste er leise heraus. Ist er nicht drollig? Kazim zog an der Zigarette. Was wir von dir wollen? Bist du dumm oder nur dämlich? Naja, die hellste Kerze auf der Torte warst du ja nie. Ich hab nicht geredet, wenn er das meint. Also doch dämlich, stellte Richter fest und schlug Hirte ein weiteres Mal in den Magen. Bevor der Dealer auf dem Boot zusammenbrach, stützten ihn die Männer. Der Boss hat dich zweimal gewarnt, aber du musstest deine große Klappe hier aufreißen. Hey, das könnt ihr nicht machen. Wir sind doch Freunde. Ach nein, was können wir nicht? Weitere Ringe strebten zum Himmel. Du musst nur sagen, mit wem du über den Plan gesprochen hast. Dann sind wir schon zufrieden. Seine Stimme klang mitfühlend. Er stellte sich vor sein Opfer, holte aus und schlug ihm mitten ins Gesicht. Der Faustschlag brach Hirte die Nase. Jetzt sackte er in sich zusammen und versuchte, das Blut zu stoppen, das auf seine Hände lief. Beim Boss hast du voll verschissen. Der ist echt sauer auf dich, rief Richter vorwurfsvoll. Gemeinsam zogen sie den stöhnenden Hirte wieder auf die Knie. Der Drogendealer schaute die beiden Schläger an. Die Angst stand in seinen Augen, als er die Tränen wegwischte.
Ich habe wirklich nichts gesagt, zu niemandem.
Speichel rann aus seinem Mundwinkel.
Glaub mir doch bitte.
Wenig mehr als ein Flüstern kam nicht über seine Lippen und Blut tropfte auf den Asphalt.
Klar, da hat es Mario auch was anderes erzählt.
Der ist direkt in die Pizzeria gelaufen und hat meinem Bruder Brühwarm mitgeteilt, er wolle auch mitmachen. Edgar war stinksauer, höhnte Kazim. Das war doch nur einmal, wimmerte Hirte. Und ich tue es auch nicht wieder, das schwöre ich euch.
Kopfschüttelnd entfernte sich Kazim ein paar Meter vom Auto. Daniel, was sollen wir nur mit dir machen? Dann drehte er sich um und warf die Zigarette auf den Boden. Anklagend stemmte er die Hände in die Seite. Gib ihm mal was Nachhilfe. Wie befohlen zog Richter den jammernden Hirte zu sich und schlug ihn kompromisslos mit einer Rechts-Links-Kombination zu Boden. Jetzt floss Blut aus dem Platzwunden. Das wimmernde Opfer malträtierte er eingehend mit Fußtritten. Dann trat er einen Schritt zurück und schaute auf Hirte hinunter, der in Embryonalstellung vor ihm lag, das Gesicht durch die Arme geschützt. Emotionslos bückte er sich, griff die Schultern und zerrte ihn wieder auf die Knie. Mit rasselndem Atem verharrte der Gepeinigte und bemühte sich, die Tränen aus den Augen zu wischen. Zufrieden mit seiner Entscheidung lehnte sich Kazim an den BMW und zündete sich eine neue Zigarette an. Lass ihn mal kurz Luft holen. Ich rufe Edgar an und frag nach, was wir mit der Made machen sollen. Hey Daniel, greif zu! Richter streckte dem röchelnden Mann den Arm entgegen. Hoffnungsschöpfend ergriff Hirte die ausgestreckte Hand. Alles wird gut. Rasch drückte Richter den Unterarm gegen seinen Oberschenkel und brach ihn in einer fließenden Bewegung Elle und Speiche. Es krachte fürchterlich. Zufrieden registrierte er, wie Hirte aufschrie, nachdem er den unnatürlich hängenden Teil des Armes bemerkt hatte. Durch einen gezielten Tritt an die Schläfe verstummten die Schreie. Wie ein nasser Sack sank der Gepeinigte auf den Boden. Vorzeitig legte sich Stille über den Hof.
Lässig zog Kazin sein Handy aus der Hosentasche, wählte und schnipp dabei die Asche seiner Zigarette auf das blutende Opfer.
Ja, Max hier. Wir haben bei Daniel wie gewünscht etwas angeklopft.
Abschätzend sah er auf den bewusstlosen Mann hinunter und schüttelte angewidert den Kopf.
Der schwört, er hat mit keinem außer Mario gesprochen. Wie geht's denn jetzt weiter?
Leg ihn um,
hörte Edgar Wüst sagen. Mehr nicht. Die Verbindung wurde getrennt. Wie ein Roboter ging Kazin zum Auto zurück, zog seinen Zeigefinger einmal quer über seinen Hals und sah, wie sein Kumpel die Geste mit einem Nicken quittierte. In aller Seelenruhe setzte er sich auf den Beifahrersitz, öffnete das Handschuhfach und entnahm eine silberne Pistole, an deren Lauf er einen Schalldämpfer schraubte. Routiniert überprüfte er das Magazin und lud die Waffe durch.
Pech für dich, sagte er, als er wieder vor dem Opfer stand, das Richter durch intensives Zureden mit der flachen Hand aufgeweckt und zum letzten Mal auf die Knie gezwungen hatte.
Du warst kein übler Kerl.
Er setzte ihm die Pistole auf die Stirn und drückte ohne Regung ab.
Ja, das war das zweite Kapitel, was ich lesen wollte.
Da war ja schon richtig was los bei dir.
Ja, das stimmt wohl. Und jetzt weißt du auch, warum der Jäger, der vorbeigefahren ist, was gesehen hat. Also der kniete am Boden und wurde erschossen. Das übersieht man ja nicht einmal eben, wenn man da beifährt.
Ja, das stimmt. Lass uns mal über deine Figuren sprechen. Stell dir mal so ein bisschen vor, damit wir uns da ein Bild von machen können.
Okay. Also ich möchte vorwegschicken, dass ich eigentlich kein richtiger Freund von Figurenentwicklungen und allem bin. Ich bin eher so der handlungsgetriebene Mensch. Und als ich den Roman damals entwickelt habe, habe ich auch erstmal die ganze Geschichte geplottet und vorgeplant. Und die Figuren, die war mir dabei noch vollkommen egal. Mir ging es erstmal um die Handlung. Als die Figuren habe ich dann während des Schreibens entwickelt. So nach und nach habe ich denen dann Eigenschaften gegeben, die ich mir alle schön notiert habe, damit ich sie auch behalte. Und dann ist es dazu gekommen, dass ich immer mehr von mir selbst habe einfließen lassen. Im Prinzip sind es drei Hauptfiguren. Das ist einmal der Jäger, der die Tat beobachtet hat, der natürlich eine relativ zentrale Rolle spielt. Und der hat schon einen ganzen Haufen von mir mitbekommen. Ich bin auch Jäger. Hab ihn ungefähr so alt gemacht wie ich. Er hat auch Familie. Ich habe zwar einen Sohn und eine Tochter. Der Jäger hat zwei Töchter. Also der kommt schon stark nach mir. Ich bin auch gern ironisch, sarkastisch, humorvoll. Das hat er auch alles von mir abbekommen. Er ist wie ich jemand, der kühl analysiert und dann handelt. Hektik kommt eher selten auf. Und sein großes Ziel ist, Schaden von seiner Familie abzuwenden. Das hat bestimmt jeder das Ziel. Aber da er in eine Situation gezwungen wird, wo das wichtig ist, muss er blitzschnell reagieren und die Entscheidung treffen, was er denn macht. Und durch die Entscheidung, die er trifft, kommen große Zweifel auf ihn zu. Und er rechtfertigt das sich gegenüber, indem er sich auf Notwehr beruft, meint er. Nicht wahr, wer begeht schon freiwillig in Mord? Also, ja, er probiert also das umzusetzen, worüber ich jahrelang nachgedacht habe. Was mir dabei richtig viel Freude gemacht hat, ist zu beschreiben, wie er vorgeht. Er blendet eigentlich aus, dass es Männer sind, die auf ihn zukommen. Und er reagiert so, als wenn es Tiere wären. Er befindet sich also auf der Jagd. Und das habe ich unheimlich gern beschrieben. Da sind auch ein paar intensive Kapitel, wo ich richtig Freude hatte bei. Also der Jäger hat einen ganzen großen Teil von mir mitbekommen. Das ist aber bei ersten Romanen ja meistens der Fall. Dann habe ich meinen persönlichen Charakter geteilt und habe die andere Hälfte dem Herrn Frank Gerste, meinem Hauptkommissar, mitgegeben, der auch wieder eine dicke Latte von mir mitbekommen hat. Der ist ja eigentlich die Hauptfigur. Und den gibt es auch in weiteren Büchern, weil ich möchte ja eine ganze Reihe über die Wuppertal-Krimis aufbauen. Und den habe ich schon intensiver dann beschrieben. Gerste ist auch Mitte 50 und hält sich für weitaus cooler, als er eigentlich ist. Ja, das haben ja Leute in dem Alter so an sich, nicht wahr? Man ist lockig drauf und wenn man seiner Tochter redet, sagt die, oh mein Gott, was ist das denn wieder für ein Spruch? Also das passiert mir durchaus auch häufiger, dass ich von meiner Tochter solche Sprüche kriege. Und Gerste geht das genauso. Der hat auch eine Tochter, die so um die 15, 16 ist. Der kriegt da also auch Mohrsaures von ihr. Was Gerste gerne macht, er macht gern Sprüche für andere oder Gespräche über andere, die
zum Teil auch beleidigend sein können, die etwas fordernd sein können, das er aber nicht so sieht. Nicht wahr? Und er hat aber eine Eigenschaft, er kann eine Sekunde umschalten, von einer Sekunde auf die andere und dann ist einfach Schluss. Er macht den Spruch, der andere reagiert vielleicht nicht richtig und dann ist es sofort Schluss, er knackt das ab und geht wieder zur Arbeit über. Sprüche auf seine Kosten sind nicht seins, Sprüche auf Kosten anderer sind seins. Er ist sehr sarkastisch und da kommt jetzt die dritte Figur so schon mal ins Spiel, das ist seine Kollegin, Corinna Meyer, und die bekommt das nur allzu oft zu spüren. Die keilt zwar gern zurück und dann ist er sauer darüber, aber droht ihr dann alles Mögliche an, wie das Ganze wieder Streifen fahren und Falschparker aufschreiben. Aber er ist eigentlich auch stolz auf sie, weil er bildet sie ja mit aus, sie ist seine Partnerin, die gehen ja sehr intensive Ermittlungen an. Und er möchte eigentlich gerne richtig schön nette, gute Polizistin aus ihr machen. Das hofft er, dass es ihr gelingt. Und Corinna ist da, ja, die mag ihn eigentlich auch. Was Gerste nicht mag, ist, wenn er beim Fußball gestört wird. Er ist also ein leidenschaftlicher Fußballfan. Und wenn er dann Samstagnachmittags auf der Couch sitzt und die Bundesliga-Konferenz sieht und dann ruft ihn jemand an, dann müssen seine Mitarbeiter schon losen, welcher Depp das jetzt sein muss. Weil der zieht sich nur Ärger zu. Ich habe ja vorhin schon am Anfang erwähnt, dass Kaffee da eine Rolle spielt. Und den Kaffee habe ich meinem Kommissar zugebilligt. Der übertreibt es dann im Büro etwas, lässt sich den Kaffee auch von einem Mitarbeiter gerne machen und kritisiert das dann hin wieder oder lobt auch. Aber selber Kaffee machen im Büro mit einer Vollautomaten, das ist nicht so seins. Er ist so eher der Handarbeiter zu Hause. Im zweiten Band wird dann Gerstes Figur noch erweitert. Da kommt nämlich noch seine Mutter dazu. Und dann wird es richtig nett, weil von der hat er richtig Muffe. Die dritte Figur, die habe ich eben schon kurz erwähnt, das ist Corinna Meyer, die Kollegin von Frank Gerste. Und die Frau war schon sehr, sehr schwer zu beschreiben, weil ich eben eine Frau bin. Eine Frau zu beschreiben als Mann ist eher komplex. Ich habe mal in einem Interview eine Frage gestellt, wie kann ich weiblicher schreiben? Ja, da konnten mir die auch nicht viel sagen. Aber ich habe es probiert und ich hoffe, sie ist ganz nett geworden. Ich wollte sie eigentlich so haben, dass sie auf die Macho-Sprüche von Gerste immer richtig Kontra gibt, dass sie locker antwortet, so in dem Anfang 30er-Metier, dass sie, ach komm, Opa, red du mal vor dich hin, ich weiß schon, wie es geht. Und wenn du meinst, du musst mir hier einen reindrücken, dann wirst schon sehen, was du davon hast. Also sie kennt auch ihre Grenzen und sie hat Respekt vor Gerste, aber sie lässt sie nicht dumm anmachen. Sie ist sehr waffenaffin. Und sie würde eigentlich viel lieber zum SEK gehen, aber das nimmt keine Frauen. Also muss sie zwangsläufig bei der Kriminalpolizei bleiben und hat dann eben mit Gerste so ihren Spaß. Im Gegensatz zu Gerste ist sie noch ledig. Ich habe überlegt, ob ich ihr einen Freund geben soll oder nicht, aber das habe ich mir für später aufgehoben. Das wäre mir jetzt zu kompliziert geworden, da noch persönliche Geschichten reinzubringen. Nee, das kommt irgendwann mal. Alle drei Figuren mag ich sehr und naja, einer wird ja irgendwann mal ausscheiden, aber die anderen beiden, an denen werde ich noch Spaß haben.
Jetzt musst du uns noch verraten, wo dein Buch spielt.
Ja, wer sich auskennt, der wird das schon in den ersten beiden Szenen mitbekommen haben. Das spielt natürlich in Wuppertal. Die Stadt, die ist so groß und ich kenne so viele Plätze, wo ich Leute umlegen kann. Da muss ich die nicht irgendwo anders spielen lassen. Also, ich liebe Wuppertal. Ich sage immer, bei Regen ist es die hässlichste Stadt in Deutschland, weil es so grau und trist und schlimm ist. Und bei Sonne ist es wunderbar. Wir haben so viele grüne Plätze. Der Wald ist überall. Ich habe, glaube ich, noch nie irgendwo gewohnt, wo ich nicht innerhalb von 5 Minuten im Wald war. Dann ist es wirklich eine schöne Stadt. Die Kontraste in Wuppertal, die reizen mich. Es ist eine relativ große und langgezogene Stadt. Und ich kenne wirklich, also mir gehen die Mordmöglichkeiten hier nicht aus. Was ich auch mag und warum ich das gemacht habe, ich lese gerne selbst Bücher mit Lokalkolorit. Also wenn man nachgucken kann, wo was stattgefunden hat, wenn man googeln kann, wenn man Straßen findet, Häuser findet, Plätze findet, das finde ich total super. Ich liebe den Realismus. Ich habe das mal in Rom probiert. Da habe ich versucht, alle Orte aus Dan Browns Roman Illuminati zu finden. Ich habe sie nicht alle gefunden, aber die ich gefunden habe, das war einfach toll, dann davor zu stehen. Und ich habe das Buch zwar nicht dabei gehabt, habe mich hinterher geärgert, aber das hätte mir Spaß gemacht, dann das zu lesen. Ach, das mag ich. Also deswegen Wuppertal, weil ich mich auskenne, weil ich das wirklich gern habe.
Magst du gleich mal weiterlesen?
Ja, das kann ich machen. Wir haben ja eben gehört, dass ich
die beiden da unten darauf geeinigt haben, den Drogendealer zu erschießen. Gut, dann kommt jetzt irgendwann die Polizei ins Spiel und er fängt an, die zu ermitteln. Sie werden auch irgendwann aufmerksam auf die Wohnungen. Und vor einer Wohnung, auf einem Haus, stehen sie jetzt. Wir sind jetzt schon in der nächsten Woche. Also das am Samstag hat ja die Ermittlungen angefangen. Übers Wochenende haben sie dann etwas weitergearbeitet. Und jetzt haben wir Dienstag, später Vormittag. Und Gerste und Corinna Meyer stehen vor dem Haus von Ben Richter und ja, diskutieren mit dem Staatsanwalt, wie sie denn weiter vorgehen sollen. Kommen Sie, Dr. Ritter, die Sache ist doch mehr als eindeutig. Da liegt eine Schusswaffe auf dem Tisch. Das haben wir deutlich gesehen. Soll ich Ihnen ein Bild schicken? Am liebsten hätte Gerst das Handy auf den Boden geschmissen oder dem Staatsanwalt gesagt, was er just in diesem Moment von ihm hielt. Da solche Aussagen aber unweigerlich zu disziplinarischen Konsequenzen führen würden, versuchte er angestrengt, Dr. Ritter zu überzeugen, einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus von Ben Richter auszustellen. Nach der Besprechung im Präsidium war er mit Corinna in die Bahnstraße gefahren und hatten Richters Bleibe zügig gefunden. Es war eigentlich kein richtiges Haus, sondern eher ein einstöckiger Anbau, dem eine Art Veranda vorgesetzt war, über den man zur Haustür gelangte. Nachdem Reaktionen auf ihr Schellen ausblieben, hatten sie durch die beiden Fenster geschaut und im spärlichen Licht eine Schusswaffe entdeckt. Ich kann Ihnen doch nicht für jeden Ihrer Einfälle einen Beschluss ausstellen. Wie stellen Sie sich das denn vor? Und was ist überhaupt mit den Durchsuchungszeugen? Haben Sie daran gedacht? Hin und wieder müssen Sie sich auch mal an die Vorschriften halten. So ist das nun mal, dozierte Dr. Ritter weiter. Was ist denn mit morgen? Hat das nicht noch einen Tag Zeit? Nein, hat es nicht. Da liegt eine Waffe auf dem Tisch. Das ist für mich ein eindeutiger Fall von Gefahr im Verzug. Wild gestikulierend tigerte Gerst auf dem Hof vor dem Haus hin und her. Mehr als einmal wischte er die imaginäre Scheibe vor seinem Gesicht oder simulierte einen Specht an seiner Stirn. Übertreiben Sie mal nicht. Das kann auch nur ein Verstoß gegen Paragraph 36 Waffengesetz sein. Und das rechtfertigt noch lange keinen Durchsuchungsbeschluss, erwiderte der Staatsanwalt. Ich habe ganz wenig Lust, dass mir das später alles um die Ohren fliegt. Organisieren Sie sich die Durchsuchungszeugen für morgen und dann bekommen Sie Ihren Beschluss. Ende der Durchsage. Das ist ein Fehler. Gerste drehte sich zu Corinna um und schüttelte heftig den Kopf. Aber ich beug mich der Staatsgewalt. Das hat sich aber nicht so angehört, als wenn Dr. Ritter dir gefolgt wäre, lachte Corinna. Das deutest du leider richtig. Der ist mal wieder so borniert. Aber du kennst ihn ja. Vom Morgen haben wir das doofe Papier nicht. Der Ritter spielt mal wieder den Retter des Strafrechts. Und bis dahin ist Richter weg. Der ist ja nicht blöde. Komisch ist nur, dass die Waffe da so offen auf dem Tisch liegt. Was machen wir also? Du bleibst hier stehen, siehst schlau und hübsch aus und lässt 5 Grade sein, während ich mich auf Gefahr in Verzug berufe und da reingehe. Das kommt ja kein Deut weiter. Echt jetzt? Das ist nicht dein Ernst. Eigeninitiative ihres Chefs war sie gewohnt, aber selten wurden sie Zeugin offensichtlichen Ungehorsams oder der Rechtsbeugung. Da Gerste bereits die Veranda betreten hatte, folgte sie ihm mit zügigen Schritten. Ritter zerreißt sich in der Luft, wenn er das erfährt. Und wer sagt's ihm? Finden wir was, ist alles gut. Die Waffe sollte dafür ausreichen. Finden wir nichts, waren wir gar nicht hier. Er zuckte mit den Schultern. Wir dehnen den Paragraphen ein bisschen. Na, du machst mir Spaß. Der Hauptkommissar zog ein Lederetui aus der Innentasche seines Sackos, trat vor die Tür und wählte einen Dietrich aus. Was wird das denn jetzt? Fragte Corinna und schüttelte mit dem Kopf. Einbrecherkurs für Anfänger? Quatsch. Ich wollte nur mal eine Runde prahlen und mein tolles Weihnachtsgeschenk zeigen. Hat meine Frau bei Einbrecher.de gekauft. Ach was, so eine Seite gibt's wirklich? Nee, natürlich nicht. Aber wie heißt das so schön? Alles in Obi. Ja, wer es glaubt, wird selig, was? Das schaffst du doch nie. Hast du denn sowas überhaupt schon mal gemacht? Nein, aber es gibt ja für alles ein erstes Mal, oder nicht? Gerste grinste. Wird schon schief gehen. Dann kniete er sich vor die Tür und versuchte, das Türschloss zu öffnen. Wenn du so weitermachst, ist der Durchsuchungsbeschluss ja schneller hier. Rummelte, erhob er sich und trat vor eins der Fenster. Das Geräusch von splitterndem Glas ertönte und er zog seinen Arm aus der zerschlagenen Scheibe. So geht's auf jeden Fall fixer. Ich bin schon ganz gespannt, wie du das Dr. Ritter erklärst. Der suspendiert dich glatt. Um den mache ich mir Sorgen, wenn wir nichts finden. Mit dem Besen, der etwas weiter an der Wand lehnte, entfernte er die Reste des Fensterglases aus dem Rahmen. Ladies first, sagte er und machte eine galante Handbewegung in Richtung der jungen Kommissarin. Na super, hast du auf einmal Bedenken, dass deine Idee doch nicht so bombig war?
Durch das offene Fenster griff Corinna nach dem Fenstergriff und öffnete es. Dann kletterte sie geschickt in die Wohnung und zog ihre Waffe. Gerste folgte ihr deutlich behäbiger. »Sicher du die Pistole auf dem Tisch«, wies er sie an und drückte auf den Lichtschalter. Im Schein der Deckenlampe offenbarte sich ein trostloser Raum, der wie ein Wohnzimmer eingerichtet war. In der Ecke stand ein großer Flachbildfernseher auf einem flachen Schrank. An der Wand gegenüber, dem zerstörten Fenster, sahen sie ein breites Sofa und auf dem Tisch vor der Sitzgarnitur lag mit der Waffe der Grund für die eigenmächtige Handlung. Blumen oder etwas Farbenfrohes gab es nicht. »Noch eine Sig Sauer. Das ist die gleiche, wie wir sie in der Wohnung von Kazim gefunden haben«, sagte Corinna, zog Gummihandschuhe über und griff nach der Pistole. »Die hier hat ebenfalls keine Seriennummer mehr. Für mich ist das ein klarer Fall von unbefugtem Waffenbesitz. Damit dürfte Gefahr im Verzug angebracht gewesen sein. Warten wir mal ab, ob Dr. Ritter das genauso sieht. Und wo wir schon mal hier sind, können wir uns da noch ein bisschen umschauen. Du kannst Sven informieren. Er soll die Bude hier mal auf Spuren untersuchen.« »Mache ich«, sagte sie und steckte die Pistole in eine Beweismitteltüte. »Schau mal hier.« Sie drehte sich zu Gerste um, der vor einer Kommode kniete. »Das ist doch die gleiche Karte, die wir in Kazims Wohnung gefunden haben, oder nicht?« Gerste erhob sich und ging zu Corinna hinüber. »Auf den ersten Blick würde ich sagen, ja, Sven soll sich das auch mal ansehen.« Dann drehte er sich um und kehrte zu der Kommode zurück. Als er die quietschenden Türen geöffnet hatte, pfiff er durch die Zähne.
»Boah, was hältst du denn hiervon?«
»Lass mich mal sehen.« Corinna trat neben ihren Kollegen, der in einen Gummihandschuh pustete.
»Das ist jetzt aber nicht wahr, oder?«
Schmunzelnd streifte Gerste den zweiten Handschuh über und griff nach einer Uzi.
»Wo haben die ganzen Dinger nur her? Die stammen doch aus Israel, dachte ich. Wie kommt man da so einfach dran?«
Kopfschüttelnd legte er die Uzi auf den Tisch, holte zwei weitere Maschinenpistolen aus dem Schrank und stellte 25 Schachtel Munition daneben.
»Langsam wird mir die Sache ungeheuer. Wir haben ja in Deutschland keine Bürgerwehren mehr, oder? Habe ich was verpasst?«
»Lass uns mal überraschen, was wir im nächsten Raum haben.« Mit zügigem Schritt ging sie auf die geschlossene Tür zu, drückte die Klinke herunter, verharrte eine halbe Sekunde, drehte sich blitzartig um, rannte in Richtung Haustür und schrie: »Raus hier, schnell!«
Gerste sprang auf, versuchte noch zu reagieren, wurde aber durch den ohrenbetäubenden Knall, der zusammen mit dem Feuerball auf ihn zuraste, paralysiert.
Bevor er wieder Herr seiner Sinne war, wurde er von der auf ihn zuspringenden Polizistin niedergerissen und landete unsaft auf dem dreckigen Teppich. Gesteinsbrocken, Glasreste und umherfliegende Holzsplitter fielen auf sie nieder. Ruß und aufgewirbelter Staub verwandelten die Reste des Zimmers in eine kriegsähnliche Trümmerlandschaft. Eine mächtige Druckwelle zog über die am Boden liegenden Polizisten hinweg und zerstörte, was durch den Feuerball unbeschädigt geblieben war. Doch bevor sich der Staub gelegt hatte, rollte Corinna von Gerste runter, rieb sich die Augen und blickte ihrem Kollegen ins verdreckte Gesicht.
»Wir müssen raus hier! Schnell!«
Mühsam versuchte sie, sich aufzurichten, rutschte weg, fing sich und taumelte zur Tür, die nicht mehr da war.
»Was zur Hölle war denn das?«
Auch Gerste rappelte sich auf und folgte seiner Kollegin ins Freie. Der Teppich und die Tapeten brannten. Qualm quoll aus dem Zimmer, zu dem die Sprengladung den Zugang verwehrt hatte. Er sprang auf den Hof und drehte sich in dem Moment um, als die Druckwelle der zweiten Explosion Corinna in den Rücken traf und sie von der Veranda fegte. Das Dach des Hauses stürzte in sich zusammen, verwandelte das Gebäude in eine Ruine. Entkräftet und hustend richtete Corinna sich auf und klopfte sich mit den Händen den Staub von der Jacke.
»Das war knapp«, sagte Gerste, lehnte sich an eine dicke Eiche, die die Explosion unbeschadet überstanden hatte, und zog Luft mit einem Rassel in seine Lungen. »Wie geht es dir?«
»Ich lebe.«
»Was war das?«
»Das war eine Handgranate«, flüsterte die Polizistin, die sichtbar beeindruckt von den Geschehnissen auf die Knie sank.
»Als ich die Klinke runtergedrückt habe, ging das schwerer als erwartet. Dann war da dieses komische Geräusch, so ein Pling, als wenn irgendwas herausgezogen wird.«
»Gute Reaktion. Ich weiß, es hört sich blöde an, aber du hast uns das Leben gerettet.« Er hustete und wischte sich Ruß von der Stirn.
»Was geht nur hier vor?« sinnierte Corinna und zeigte auf das brennende Gebäude. »Warum schützt jemand sein Haus mit einer Sprengfalle?«
»Ich habe gar keine Ahnung.« Entkräftet ließ sich Gerste neben seiner Kollegin ins Gras sinken. »Darüber mache ich mir später Gedanken, wenn du nichts dagegen hast. Jetzt genieße ich erstmal mein zweites Leben.«
»Denk lieber darüber nach, wie du das hier dem Staatsanwalt erklären willst. Darauf bin ich echt gespannt.«
Sie seufzte, dann hörte sie von weitem die ersten Sirenen.
»Was? Ich werde ihm sagen, dass wir den Durchsuchungsbeschluss nicht mehr brauchen.«
Es geht also hin und wieder hoch her in den Kapiteln.
Ich merke schon, bei dir ist richtig viel Action.
Ja, das stimmt wohl.
Es wird nicht langweilig und ist doch großartig. So soll es sein. Lass uns mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Erzähl da mal ein bisschen was, damit die Hörer und auch deine Leser da so einen kleinen Eindruck haben, wie das bei dir war.
Ich wollte nicht schon immer Autor werden. Ich habe auch nicht schon immer geschrieben. Wie manche sagen, sie haben schon geschrieben, seit sie aus der Schule rauskommen. Das ist nicht der Fall. Ich habe im ersten Corona-Lockdown in einer Anthologie von Herrn Fitzek teilgenommen. Und der hat allen ermöglicht, daran teilzunehmen. Und da habe ich dann eine Kurzgeschichte für geschrieben und die eingereicht. Und dann habe ich da Blut geleckt. Das war einfach toll, dieses Gefühl, Worte in Sätze zu fassen und darauf mit der Geschichte zu erzählen. Das hat mir richtig gut gefallen. Und dann habe ich angefangen. Ich habe gefühlt 1000 Podcasts gehört. Ich habe über alles gegoogelt, was zum Schreiben gehört. Von vorne bis hinten. Ich habe ohne Ende über das Plotten gelesen, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass man einfach so drauf losschreibt. Das kann ich heute auch noch nicht. Ich bin also eher der Planer. Ich war so, freies Schreiben, das kann ich nicht. Meine Geschichten sind von vorne bis hinten geplant. Und allerdings habe ich die beste Methode noch nicht gefunden. Die ersten beiden Bücher, die habe ich nach dem 7-Punkte-Plan von Dan Wells geplottet. Der hat mir ganz gut gefallen. Den habe ich bei den Schreibdilettanten in ihrem Podcast kennengelernt. Und damit kam ich gut zurecht. Aber auch nicht perfekt. Dann habe ich mir mal die Schneeflockenmethode angeschaut. Die war auch okay, aber auch wieder nur so zu 3/4. Ich mache eigentlich das so, dass ich mir eine Excel-Tabelle nehme ungefähr 40 bis 50 Kapitel und plane das dann durch. Nicht wahr? Und dann klappt das ganz gut. Ich bin jetzt auch nicht der jeden Tag Schreiber. Dazu habe ich überhaupt keine Zeit, weil ich arbeite ja nebenbei noch. Nicht wahr? Was ich allerdings mache, ich plane Zeit für meine Rohfassung. Ich habe mir vorgenommen, 2 Romane pro Jahr zu veröffentlichen und habe also ein halbes Jahr für jeden. Dazwischen dann schreibe ich aber auch nicht. Ich brauche für die Rohfassung, denke ich mal, 40 Tage, weil ich schreibe immer ungefähr ein Kapitel pro Tag und danach wird dann überarbeitet, Test gelesen, wie auch immer. Das klappt ganz gut für mich. Was ich auch nicht übernommen habe von dem Ganzen, was ich gelesen habe. Ich bin kein Typ, der einfach so blind eine Rohfassung schreibt. Es wird ja immer oft empfohlen, dass man einfach runterschreiben soll, egal was, einfach runter, damit man fertig ist. Das kann ich überhaupt nicht. Also wenn ich mich hinsetze und mein Kapitel schreibe, dann ist das danach auch fast veröffentlichungsreif. Gut, Rechtschreibfehler und alles wird überprüft, weil auch wenn ich mit Papyrus schreibe, auch da ist die Rechtschreibkontrolle nicht perfekt und Füllwörter und alles, das wird alles nochmal gegengelesen. Aber Papyrus hilft mir schon sehr dabei, das Manuskript schon sehr, sehr weit zu haben. Ich plane also lieber vorher und investiere die Zeit in die Rohfassung als später bei der Überarbeitung. Da habe ich deutlich weniger Arbeit mit und das macht mir auch Freude. Also ich bin jetzt wirklich kein Typ, der ein Auslassungszeichen lässt und schreibt bei X, hier kommt noch was hin, weil ich es jetzt gerade nicht googeln will. Nee, wenn mein Kapitel fertig ist, dann ist es auch fertig und dann ist das, da muss nur noch feingeschliffen werden. So, jetzt zu Selbstvergeltung. Das waren jetzt gerade so allgemeine Dinge zum Schreiben. Selbstvergeltung selber, das Buch, da wollte ich tatsächlich beschreiben, wie man sich fühlt und wie man es anstellt, jemanden zu töten, ohne erwischt zu werden. Das ist tatsächlich die Grundidee dahinter gewesen. Da denke ich, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, schon ewig drüber nach. Und mit einem leider schon verstorbenen Kumpel habe ich da jahrelang immer wieder drüber nachgedacht. Wir haben so einen netten Platz gehabt, wo wir das Auto hingestellt haben, haben wir da eine Palette Bierdosen rausgeholt und haben überlegt, wie wir Leute umlegen können, ohne erwischt zu werden. Aber das war nicht ganz ausreichend. Das hat kein ganzes Buch getragen, die Idee. Also wurde weiterentwickelt und da kam mir dann die Jagd zugute. Das ist eine gute Erklärung, wie man an Waffen kommt. Ich musste also nicht irgendwelche atemberaubende Lösungen erfinden, wo der Jäger die Waffen her hat oder der normale Mensch dann die Waffen her hat. Und das kam dann nach und nach. Dann habe ich ich will es ja nicht spoilern, was da alles noch passiert. Aber die Hauptgeschichte war tatsächlich, kann man damit durchkommen, jemanden zu töten, ohne dass die Polizei ihn erwischt. Und irgendwann hat dann mein Sohn das Buch ja mal testgelesen und gesagt, ach du Scheiße, das ist echt alles von dir? Und das war klasse, das hat mir gut gefallen.
Wo schreibst du? Hast du einen bestimmten Ort, wo du schreibst? Hast du eine bestimmte Tageszeit? Hast du Rituale?
Also ich schreibe tatsächlich im Moment noch im Kämmerlein, so wie meine Frau das nennt. Das ist einfach ein kleiner Raum, wo ein Schreibtisch drin steht. Also die Rohfassung schreibe ich da. Beim Überarbeiten, das mache ich später dann auch im Bus, im Zug, wo ich Zeit habe. Das stört mich nicht. Aber die Rohfassung, die schreibe ich am Schreibtisch. Ich habe mir da ein gewisses Ritual entwickelt. Ritual kann man es eigentlich nicht nennen. Also ich höre keine Musik dabei beim Schreiben. Ich bin überhaupt kein Musikfan. Das würde mich total ablenken. Ich kann auch dabei nicht Fernsehen gucken oder sonst irgendwas machen. Aber ich mache das so. Ich stehe relativ früh auf. Ich versuche vor der Arbeit 500 Worte zu schreiben, so dass die Szene ja schon mal ins Leben, ins Rollen gekommen ist. Und dann denke ich den ganzen Tag drüber nach. Neben der Arbeit kommen immer so, ich bin zwar keine Frau, aber ich bin auch multitaskingfähig, denke ich immer mal so drüber nach. Und am Abend schreibe ich dann den Rest. Meine Szenen haben immer so 2.500 bis 3.000 Worte. Und eine Szene ist für mich dann auch ein Kapitel. Und wenn ich das dann so ausdehne, versuche ich immer so auf 80.000 bis 100.000 Wörter zu kommen. Der erste Krimi, Selbstvergeltung, aus dem ich hier gelesen habe, der hat 73.000, bin ich also etwas drunter geblieben. Und der zweite hat 85.000, da liege ich gut drin. Und der dritte Teil, an dem ich jetzt im Moment arbeite, da will ich mal gucken, ob ich sogar auf die 100.000 komme. Die Frage, ob das dann noch irgendwo bezahlbar ist bei den Papierpreisen, aber die Geschichte ist auch etwas aufwendiger. Andere Schreibrituale habe ich nicht. Was ich tatsächlich gerne mal machen würde, und ich kann mir das ehrlich gesagt noch nicht so richtig vorstellen, ist, in einem Café zu schreiben. Das ist ja der klassische Schriftsteller-Traum, da zu sitzen, ein Getränk neben sich zu haben und dann Laptop aufklappen und da reintippen und die Leute beobachten. Also das könnte ich mir gut vorstellen, das würde ich irgendwann mal machen. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, muss ich sehen. Vielleicht kann ich das Ding auch nach 5 Minuten wieder zu und gehe nach Hause. Aber es ist nicht so, dass ich stundenlang hier drin sitze. Die Rohfassung arbeite ich konzentriert durch und dann habe ich auch noch ein anderes Leben.
Also das mit dem Kaffee musst du unbedingt mal probieren.
Ja, ich hoffe mal.
Und mir dann Bescheid sagen, ob es bei dir funktioniert.
Das mache ich.
Warum bist du Autor geworden?
Ja, das war tatsächlich überhaupt nicht geplant. Da habe ich auch noch nie dran gedacht. Also solange ich zurückdenken kann, kann ich mich nicht erinnern, dass ich Bücher schreiben wollte. Was ich immer gemacht habe, ich habe gelesen. Sehr, sehr viel gelesen. In den letzten 3-4 Jahren noch mehr als vorher, aber ich habe immer so mindestens ein Buch pro Monat gelesen. Da kommt schon was zusammen. Und dass ich tatsächlich mit dem Schreiben angefangen habe, ist ja, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, die Schuld von Herrn Fitzek, der mit seiner Anthologie, das war damals eine tolle Idee. Ne? Er hat ja da so eine Prämisse sich ausgedacht, dass man ein Handy am Boden findet und auf dem Handy ist sein Gesicht drauf. Und das war alles. Dazu konnte man schreiben, was man wollte. Es musste nur Spannung sein. Also es ist kein Fantasy oder kein Liebesroman, sondern eine Spannungskurzgeschichte. Und da ratterte sofort bei mir alles los. Ich hatte die Geschichte schon nach 2 Tagen da. Ich bin dann bei uns durch den Wald gelaufen, habe mir die Orte angeschaut, wo ich die spielen lassen wollte. Ich war total angefixt. Das war super, super klasse. Und ich habe die Geschichte auch eingereicht. Na gut, die war nicht gut. Ich weiß auch heute warum. Aber ich war dabei. Und das war so der erste Funke. Und diese Anthologie, die heißt ja Identität 1142, also 1142 bekannte und unbekannte Autoren haben da mitgemacht. Und von denen wurden dann später, ich glaube, 10 Unbekannte und 10 Bekannte, damit sie auch verkauft, ausgewählt. Und das war eine tolle Sache. Mein Name steht sogar hinten bei den 1132, die nicht ausgewählt wurden. Aber egal, ich war dabei. Und das war so der Funke. Und dann habe ich nicht mehr aufgehört. Ich habe dann Blut geleckt. Und da kam natürlich die Idee mit meiner Ermordungsgeschichte dazu. Und ja, im Moment weiß ich gar nicht, warum ich das nicht schon früher gemacht habe. Warum habe ich nicht schon seit 20 Jahren geschrieben? Ist eigentlich total doof. Aber na gut, es ist, wie es ist, sagt man so schön. Jetzt habe ich 2 Bücher geschrieben und finde das richtig super. Und ich hoffe, nächstes Jahr im März kommt dann das 3. raus.
Ja, da sind wir natürlich schon ganz gespannt auf alles, was bei dir noch kommt. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie würdest du dich selbst beschreiben?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich bin jemand, der gern Dinge weiß. Also, ich bin sehr neugierig und trotzdem ist bei mir aber das Glas eher halb leer als halb voll. Ich bin dann manchmal doch eher der pessimistische und nicht ganz so der optimistische Typ. Ich bin oft misstrauisch und überprüfe Dinge auch sehr gerne, bevor ich sie glaube. Das bringt meine Frau zur Weißglut, weil bei vielem, was sie mir sagt, sage ich erstmal, kann sein, okay, denkbar. Also akzeptieren tue ich Dinge erst, wenn ich sie tatsächlich überprüft habe. Dann bin ich sehr interessiert. Ich lese also täglich eine Peer-Zeitung, also unsere lokale Zeitung hier in Wuppertal. Und dann noch 4 bis 5 Online-Zeitungen. Ich betrachte gern politische Dinge von mehreren Seiten, also vom linken Spektrum, vom rechten Spektrum, vom neutralen Spektrum. Ich bin gern umfassend informiert. Und ja, wenn ich mich für irgendwas entschieden habe, das dauert manchmal, dann bin ich aber auch davon überzeugt. Da bin ich Feuer und Flamme, da gibt es auch kein Zurück mehr, dann ziehe ich das auch durch. Dazu kommt, dass ich neuen Dingen gegenüber aufgeschlossen bin. Ich habe vielleicht ist es her, 7 Jahre habe ich angefangen zu nähen. Wir haben auch alle hier gedacht, ist der bescheuert? Jetzt fängt er an zu nähen. Aber ich habe das durchgezogen, weil ich wissen wollte, warum Kleidung so einfach kaputt geht, warum Nähte sich lösen, ob das einfach nur dumm gemacht ist, billig gemacht ist oder ob das einfach so ist. Ich habe Nähkurse besucht, ich war zwar immer alleine da als Mann, Frauen satt und reichlich da, aber ich nähe auch heute noch. Das macht mir Spaß und da finde ich Ruhe. Da kann ich richtig abschalten. Das ist eine sehr präzise Arbeit und ich mag das. Ist ja auch bei meinem Beruf, ich konstruiere ja Werkzeugmaschinen, das ist auch eine sehr präzise Arbeit. Das bringt mich runter. Das beruhigt mich, sagen wir mal so. Da kann ich sehr konzentriert arbeiten. Jetzt dann eben das Schreiben. Gut, vorher war noch der Kaffee. Da ist ja nicht so, dass ich einfach nur Kaffee trinke, den ich ja eigentlich bis vor 4 Jahren überhaupt noch nicht getrunken habe. Vorher habe ich gedacht, Kaffee ist so das, wo man bei den Teufel verjagt. Diese ekelhafte Brühe. War immer der Frage, der Meinung, wie kann man aus den wirklich lecker duftenden Bohnen so ein ekelhaftes Getränk machen? Und irgendwann war ich dann mal in Rom. Das war zeitgleich mit der Suche nach den ganzen Orten von Dan Brown. Und da bin ich in ein McDonald's gegangen. Wow, krass. Bei Italienern geht man in McDonald's und habe da das roch so gut da, einen Espresso bestellt. Wow, war der gut. Boah, ich brauchte nicht mal Zucker. Der schmeckte wirklich, wirklich gut. Und da habe ich mir gedacht, okay, man kann aus dem Zeug also was machen. Ja, und dann, ich mache keine halben Sachen meistens. Wenn ich was mache, mache ich es auch richtig. Dann habe ich mich informiert, ne? Bohnen, wie man Espresso richtig herstellt, Temperaturen, wie lange man den extrahieren muss und die ganze Litanei. Und mittlerweile haben wir auch keine Kapselmaschine mehr, sondern eine Siebträgermaschine, so dass ich meine Bohnen von Hand mahlen kann, wenn ich möchte, mit dem richtigen Feinheitsgrad, weil die automatische Mühle, die geht so. Also für so einen schnellen Kaffee zwischendurch kann man das machen. Aber wenn ich einen richtig netten Kaffee mache, dann mache ich das alles präzise. Ich liebe da die Details. Und was mich noch tatsächlich auszeichnet, ich bin eher ein gemütlicher Mensch. Ich kann auch mal, wenn ich will, den ganzen Tag Tour de France gucken. Ich kann mich tatsächlich 8 Stunden hingucken und so eine Etappe verfolgen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich mache dann andere Sachen parallel damit, aber ich liebe auch den Radsport. Nur nicht selber fahren, gucken. Ich bin also manche Tour de France Etappe mit dem Motorrad schon abgefahren. Da wird mich kein Mensch mit dem Fahrrad hochbringen. Die sind echt verrückt. Aber gut. Eine richtig persönliche Eigenschaft von mir ist noch, ich bin pünktlich. Auf die Sekunde. Also ich bin immer lieber 10 Minuten zu früh da. Ich bin so gut wie nie unpünktlich. Und das hasse ich auch, wie die Pest, wenn man unpünktlich ist. Aber gut, ist eine Eigenschaft. Meine Tochter ist zum Beispiel relativ unpünktlich. Die bringt mich zur Weißglut damit. Aber gut, ich bin pünktlich und ich mag das, früher da zu sein, als ich sein muss. Manchmal bin ich einfach bei Bewerbungsgesprächen oder so früher, da war ich 1 Stunde früher da. Hab mir eben dann die Zeit vertrieben. Aber ich bin nicht zu spät gewesen. Das ist mir wichtig. Und du hast ja auch gefragt, wie ich als Autor bin. Kann ich nicht sagen. Dazu bin ich einfach zu frisch dabei. Ich bin ja erst seit März Autor in dem Sinne und ein halbes Jahr, da kann ich mich doch nicht spezifizieren. Aber ich habe festgestellt, ich war mittlerweile auf 3 Buchmessen. Mir liegt es irgendwie, mit Leuten zu reden, zu kommunizieren, auf sie zuzugehen, mit ihnen über mein Buch zu sprechen, mit ihnen über Gott und die Welt zu sprechen. Ich gehe einfach gern auf die Leute zu und freue mich, mit denen zu reden. Das ist eine Eigenschaft, die man vorher sicherlich auch noch nicht so richtig an mir erkannt hat. Aber wer mich bisher auf Buchmessen erlebt hat, der kann das sicherlich bezeugen. Und wenn wir uns in Berlin treffen sollten, kannst du das auch noch bezeugen danach.
Also ich fand jetzt, wie du dich selber beschrieben hast, sehr interessant. Ich habe mir so ein paar Sachen rausgepickt. Ja, also was ich sehr spannend fand, du nähst. Das ist wirklich selten. Ja. Also ich könnte dich jetzt auch beauftragen, ne?
Das ist aber Selbstnähen, heißt ja Maßkleidung.
Nein, das nicht.
Doch, diese Schnitte nähen, natürlich nach Schnitten nähen, aber dann passt es ja normalerweise nicht. Also ich habe so tatsächlich angefangen, nach Schnitten zu nähen. Ich habe zum Beispiel meiner Tochter das Konfirmationskleid genäht. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich finde auch, das war zwar nicht das beste Kleid, was ich genäht habe, aber das beste Kleid, das hat ihr vom Stoff her nicht gefallen. Da war ich, das hat mir richtig gut gefallen. Aber gut, auch das Kleid, was sie da getragen hat, bin ich immer noch stolz drauf. Ich habe es natürlich noch, hängt im Schrank, das werde ich auch nicht weggeben. Mein Ziel war auch mal, ihr Hochzeitskleid zu nähen. Gut, sie ist jetzt 20, nee, 21. Das wird also vielleicht noch was dauern. Mal gucken, vielleicht lässt sie mich ja. Aber das Nähen mache ich gerne. Ich habe mir Hosen, Hemden genäht. Aber das ist Maßware. Das ist es. Die normalen Schnitte, das passt meistens nicht. Du musst dann zusammennähen und dann reichlich ändern. Aber theoretisch ja.
Okay, spannend. Und natürlich, du bist auch ein Kaffeegenießer. Das ist großartig. Du bist überpünktlich. Das sind so Sachen, die einfach toll sind. Also eine sehr spannende Vorstellung von dir selber, wie du bist. Sehr spannend. Wo finden wir dich bei Social Media?
Obwohl ich das nochmal nachgeschaut habe, ich bin tatsächlich seit 2019 schon auf Instagram gewesen. Aber ich glaube, richtig wissen, wie man das macht, habe ich erst seit Januar. Also ich bin so ein richtiger Frischling da drauf und ich muss oft meine Tochter fragen, wie denn gewisse Dinge funktionieren. Klassisch ist das peinlich, dass ich das hier sagen muss. Aber ist tatsächlich so. Ist ein lustiges Thema. Ich bin bei Instagram und auch dann seit März, als das Buch rausgekommen ist, dann sehr aktiv. Man kann mich unter Dirk-Osigus-Krimi-Autor da finden. Und ich poste sehr, sehr gerne. Hätte ich nie von mir erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich habe eigentlich auch Social Media verteufelt. Fast wie die Sintflut. Aber ich habe mich da reingefuchst und es macht mir tatsächlich Spaß. Ich poste jeden Tag mindestens einen Post. Ganz, ganz oft auch täglich eine Story. Reels, ja ist gut, es sind 31 Reels von meinen Lesungen da, aber ich bin eigentlich selber von mir überrascht. Das macht mir tatsächlich Freude. Und was mir richtig Spaß macht, ist, wenn, das tun die Leute mittlerweile, am Anfang war das nicht so, da haben sie mal geliked, aber mittlerweile schreiben sie auch zurück oder stellen Fragen und wir kommen ins Gespräch. Das finde ich total super. Also das ist das, was mir daran Spaß macht. Ich halte natürlich auch hin und wieder mal mein Buch in die Kamera. Aber meistens versuche ich, was nennt man so schön, Content zu machen. Also ich habe zum Beispiel einen interessanten Montag. Immer montags poste ich irgendein Detail aus Krimi-Themen. Ob es von der Polizei irgendwas ist, wann dürfen die zum Beispiel mit Blaulicht fahren und wann nicht. Über die Justiz haben wir hier in Deutschland geschworene Gerichte oder auch nicht und warum auch nicht. Oder über andere Gesetzestexte, wann darf man alkoholisiert fahren oder nicht, über Waffen, was gibt es, oder verschiedene Mordmethoden hatte ich auch schon, eine der meiner am meisten gelikten Posts, die Frage, kann man sich selber erhängen und kann man sich selbst erdrosseln? Und das sind so Dinge, die, da muss man ja schon als Leser oder als Person selber raussuchen wollen und ich liefere da einfach gerne Dinge, die mich auch interessieren. Also alles, was ich poste, will ich auch selber oder würde ich auch selber woanders lesen. Ich war, ist also eigentlich nichts, was man noch von mir sieht, mache ich einfach nur so, ja komm, mach mal. Ich muss heute mal einen Post machen. Das kommt überhaupt nicht vor. Dann mache ich lieber gar keinen. Wenn ich was mache, dann soll das auch für den anderen einen Sinn haben. Und den Sinn sehe ich, wenn es mir Spaß macht. Wenn ich das gerne lesen würde, dann habe ich es richtig gemacht. Dazu kommt noch, dass ich gerne plaudere. Also ist in schriftlicher Form. Meine Captions, die haben also ganz oft die 2200 Zeichen. Ich schreibe also immer ellenlange Texte. Und da sagt meine Tochter immer, ach du, das liest sich doch kein Mensch durch. Falsch. Also ganz oft kriege ich, entweder lesen die Leute nur die letzten Zeile, ganz oft kriege ich Nachrichten, die sich mit dem Text tatsächlich auch beschäftigt haben. Und ich sehe das ja dann auch, weil ich weiß ja, was ich geschrieben habe. Finde ich interessant. Mache ich gerne, macht mir richtig Spaß. Insta-Lives Das würde ich auch sehr gerne machen, aber da ist es schwer, jemanden zu finden. Ganz alleine ist es schwerer, aber es sind auch Termingründe, dass man nicht immer jemanden findet dafür. Aber wenn, das würde ich auch noch machen. Bei Facebook war ich sehr, sehr viel länger aktiv als bei Instagram. Da ist auch einfach nur Dirk Osigus Krimi-Autor oder nur Dirk Osigus, habe ich zwei Accounts. Und das ist für mich mehr die Informationsplattform. Da bin ich in sehr, sehr vielen Gruppen drin und bin da auch sehr aktiv drin und finde das toll, mich mit Leuten da zu gewissen Themen auszutauschen. Das sind ganz unterschiedliche Themen. Da gibt es Jagdgruppen, da gibt es Schreibergruppen, Buchgruppen, auch eine Nähgruppe habe ich dort. Also da ist alles und auch da bin ich kritisch und ja, macht mir auch Spaß. Obwohl, ehrlich muss ich sagen, dass Facebook ein bisschen abnimmt bei mir, weil Instagram einfach mehr Spaß macht. Eine Webseite habe ich nicht auch. Die heißt dirk-osigus.de. Also alles, was da draufsteht, ist okay. Da stehe ich auch voll dahinter. Da ist auch ein bisschen Spaß und Ironie beschrieben. Also guck mal drauf. Meine Über-mich-Seite, die finde ich regelmäßig als Lacher. Also finden die Leute sehr amüsant. Und gerade wenn sie dann finden, dass ich nähe, das kommt immer als erstes raus. Ich überarbeite die aber gerade, weil sie mir zu statisch ist. Ich kann da nicht das darstellen, was ich gerne darstellen würde. Und das wird jetzt noch 2-3 Wochen dauern. Dann ist sie hoffentlich so, wie ich es mir vorstelle. Aber trotzdem, man kann da sehr gerne drauf gucken. Man kann auch meine Bücher da bestellen. Kann man machen. Newsletter habe ich leider noch nicht, aber da arbeite ich dran. Da ist so der letzte große Kick, den ich hier dieses Jahr noch machen möchte. Ich glaube, dass ich da Spaß dran hätte. Leute mit Informationen über mich, über meine Bücher, über mein Leben, was auch immer, zu versorgen. Weil ich mache ja sehr viele Sachen und ich glaube nicht, dass das langweilig werden würde. TikTok, wow. Na, da habe ich mich noch nicht so richtig rangetraut. Ich habe zwar mal ein paar Videos hochgedreht, die waren aber rottig mit so 100 Likes oder 150 Likes. War so das Maximum, was ich rausgekriegt habe. Wahrscheinlich war es nur ein Bot, der das gemacht hat. Also TikTok ist noch nicht ganz so meine Plattform, aber der klassische TikTok-User ist ja auch mal 40 Jahre jünger als ich.
Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen?
Da muss ich jetzt mal einen geflügelten Satz sagen. Überall. Und das stimmt natürlich nicht. Es heißt zwar, man kann mein Buch theoretisch überall kaufen, weil ich habe es ja als Self-Publisher bei Tolini Media veröffentlicht. Und Tolini Media gehört zur großen Thalia-Gruppe. Theoretisch könnte man also runter in irgendeine Thalia-Filiale gehen und sagen, ich würde gerne das Buch bestellen. Aber ich habe schon gefühlt 5 oder 6 Mal gehört, dass sie einfach sagen, geht nicht. Und das ist natürlich Quatsch, weil geht man auf www.thalia.de und gibt Selbstvergeltung ein, kommt das ruckzuck. Also ich weiß nicht, warum die das machen, weiß ich nicht. Also theoretisch kann man es überall bestellen, praktisch wahrscheinlich mit etwas Wille auch in Thalia-Filialen. Das Taschenbuch habe ich bei Amazon veröffentlicht und das wird jetzt, nachdem die Kindle Unlimited Phase abgelaufen ist, dann auch bei Tolino parallel veröffentlicht werden, sodass man es auch dort zusätzlich bestellen kann.
Ja, wir kommen jetzt schon zur letzten Frage. Was wünschst du dir von deinen Lesern?
Das ist wirklich ganz einfach zu beantworten. Kontakt. Ich finde es, also ich selber habe das auch gemacht. Ich habe Autoren angeschrieben, habe ihnen E-Mails geschrieben. Damals war das noch nicht so. Damals hat man kein Instagram, kein WhatsApp oder irgendwas gehabt. Ich habe denen einfach E-Mails geschrieben. Und die haben zum Teil auch geantwortet. Nicht alle, aber manche. Ich habe zum Beispiel auch erst jetzt vom halben Jahr ein E-Mail von Herrn Fitzek bekommen. Ich habe ja noch einen Podcast, den ich nebenbei mache und wo ich Bücher kritisiere. Und Herr Fitzek ist so eins von meinen Lieblingsthemen, weil ich seine Bücher gerne lese. Aber die spannungstechnisch sehr, sehr gut sind, inhaltlich immer zu wünschen übrig lassen. Und das Schmierchen habe ich dann etwas intensiv beschrieben. Und da schreibe ich jedes Mal, wenn ich eins von seinen Büchern, einen Podcast drüber gemacht habe, schreibe ich ihm eine E-Mail und er antwortet mir dann auch immer freundlich, dass er sich das doch irgendwann mal durchliest. Wahrscheinlich kommt das von seiner Agentur, aber ich freue mich trotzdem. Also ich finde das super, wenn man Kontakt aufnimmt. Und ich freue mich über jede Zuschrift, sei die auf Instagram, sei sie auf Facebook, sei sie per E-Mail, habe ich auch schon bekommen. Hat mir einer aus Wuppertal geschrieben, dass er mein Buch ganz toll fand, aber ich habe da einen Fehler gemacht, meinte er. Ich habe gedacht, der will mich auf den Arm nehmen. Nein, er hat mir sogar begründet. Ich habe die Namen von 2 Schwebebahnhaltestellen vertauscht. Und da habe ich ihm zurückgeschrieben, da hat er sogar recht. Und ich hätte Stein auf Bein geschworen, dass er Unrecht und ich Recht habe. Und dann bin ich tatsächlich da runtergegangen. Das kann nicht wahr sein. Ich habe echt die beiden Haltestellen vertauscht. Ja, dankeschön. Also ich bin für alles dankbar. Ich finde den Kontakt zu Lesern wirklich Ganz toll. Ich bin auch ein großer Fan von Lovely Books. Ich mache da gerne Leserunden. Und da habe ich auch schon tolle Leute kennengelernt. Also als ich noch nicht geschrieben habe, habe ich bei Lovely Books teilgenommen. Ich habe gefühlt bei 50 Leserunden teilgenommen. Ich habe auch gefühlt bei 300 Testlesungen teilgenommen. Ich habe also sehr, sehr viel gelesen in den letzten Jahren. Und damit bin ich mit Leuten in Kontakt gekommen, die ich heute noch, wir tauschen uns heute noch aus. Wir lesen unsere Bücher gegenseitig, wir bearbeiten die, kritisieren die gegenseitig. Das finde ich total toll. Also wenn man jetzt sich im gewissen Rahmen hält und nicht schreibt, dein Buch war vollkommen eine Scheiße, wo hast du das überhaupt her? Dann antworte ich da vielleicht nicht unbedingt drauf. Aber ansonsten kriegt jeder, der mir schreibt, auch eine Antwort. Und ich finde das auch eine Wertschätzung. Wenn jemand sich die Zeit nimmt, dir zu schreiben, das ist ja nicht selbstverständlich. Ich weiß, der muss ja zumindest darüber nachdenken, dass er das machen will. Und dann nimmt er sich Zeit dafür. Und dann nicht zu antworten, das fände ich nicht gut. Also da bin ich, das finde ich richtig gut. Und dann natürlich freue ich mich über jede Rezension, die geschrieben wird. Für Self-Publisher ist das sehr, sehr wichtig. Und auch wenn es nur eine, nur in Anführungszeichen, hört sich wieder doof an, auch wenn es nur eine Sternebewertung ist, die ist genauso wichtig für die Sichtbarkeit. Das ist einfach klasse. Und ich lese sie auch gerne. Und ich zitiere sie auch gerne, wenn sie da sind. Ich habe ja eben sogar ganz am Anfang aus einer Rezension vorgelesen. Klar freut man sich ja drüber. Aber ich sage auch, die allererste 2-Sterne-Rezension, das war eigentlich nur eine Bewertung. 2 Sterne. Mittlerweile habe ich 3 2-Sterne-Bewertungen von den über 60, die ich habe. Boah, das war hart. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich hätte am liebsten die in die Wand gehauen. Ohne Begründung, 2 Sterne zu vergeben. Und ich war so stolz auf mein Buch. Gut, mittlerweile bin ich etwas abgezockt, etwas ruhiger geworden. Aber am Anfang die Ärzte, boah, war das, das war, boah, ich bin explodiert. Also, und wenn ihr was schreibt, bitte nicht schreiben, das ist der allerbeste Roman, den ich je in meinem Leben gelesen habe. Und das glaubt eh keiner.
Ja, wir sind jetzt schon am Ende, Dirk. Es war sehr spannend. Also du hast wirklich viel erzählt. Wir kennen dich jetzt.
Darf ich noch eins erzählen? Eine kleine Sache?
Na klar.
Ich habe hier noch einen Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass einige, die auch zuhören, immer mal mit dem Gedanken gespielt haben, warum fange ich nicht selbst an zu schreiben? Und denen würde ich gern einen Tipp geben. Traut euch. Macht das einfach. Fangt an. Sucht euch etwas aus und schreibt das einfach runter. Und noch ganz wichtig, wenn ihr das machen wollt, sucht euch jemanden, der das mit euch macht, einen Schreibbuddy. So habe ich das damals auch gemacht. Ich habe meine Kurzgeschichte für den Herrn Fitzek angefangen und habe mir jemanden gesucht. Und ich hatte sehr, sehr, sehr viel Glück dabei. Das war eine junge Frau, die auch angefangen hat, ihr erstes Buch zu schreiben. Und wir kannten uns nicht persönlich. Wir haben uns unsere Texte um die Ohren gehauen. Wir haben die auseinandergenommen, wir haben sie zerfetzt. Jedes Wort, was nicht gut war, haben gesagt, das geht nicht, alles verbessert. Die Texte waren rot, aber daraus haben wir gelernt. Wir haben uns das nie übel genommen. Also ganz, ganz wichtig ist, man muss mit Kritik umgehen können. Da kann einem keiner was. Dann steht man zu seinem Text, aber man muss auch akzeptieren, wenn der Text nicht gut ist. Und man kann nicht sagen, ach, mein Text ist gut, ich bin super. Also, fangt an, sucht euch jemanden, lernt mit Kritik umzugehen. Und das ist, finde ich, das Allerwichtigste für Autoren, mit Kritik umgehen. Ich wette, der Herr Fitzek liest auch seine 6000 Rezensionen nicht alle. Aber der liest die mit der 1 Sterne und sagt dann, okay, vielleicht hat er doch nicht ganz so Unrecht dabei. Gut, manche sind unsachlich, aber manche sind auch sachlich. Und mit Kritik umgehen ist das Wichtigste, was für einen Autor zählt. Weil sonst lohnt sich das alles nicht. Weil wenn ich mein Buch rausgegeben habe, ist es der Kritik ausgesetzt. Und die kommt. Ohne Zweifel. Kritik kommt vorne, hoch, runter, gut, schlecht, alles kommt. Aber man muss sie akzeptieren. Und das war jetzt das Wort zum Sonntag.
Sehr gut. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es war mega interessant. Also ich kenne dich jetzt. Wenn wir uns dann mal über den Weg laufen, vielleicht in Berlin, kann ich sagen, ey, da ist der Dirk, den kenne ich.
Das würde mich freuen. Und ich muss sagen, das war wirklich ein Erlebnis hier, das so zu machen. Also die Kombination aus Lesung und Interview, das ist klasse. Ich habe deinen Podcast schon öfter gehört und ich bin sehr, sehr stolz, dass ich hier mit dabei sein durfte. Vielen Dank, Emilia.
Sehr gerne. Ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag und bis bald.
Tschüss, bis bald.
Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen.
Meine Lesung.